Hallo, Servus, grüß euch.
Hallo.
Liebe FreundInnen.
Wir sind schon wieder so nervös.
Wir sind freudig aufgeregt, weil wir wieder zu dritt da sitzen dürfen mit einer ganz, ganz wundervollen Frau heute. Möchtest du sie vorstellen? Darf ich sie vorstellen?
Du darfst es vorstellen. Du hast es im Vorgespräch schon so toll gemacht.
Und zwar haben wir heute Melissa Erkurt zu Gast, Autorin, Gründerin der Chefredaktion und Journalistin. Ich bin freudigst, dass du heute bei uns bist. Werd's herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich voll.
So schön, dass du da bist.
Du stehst schon sehr lange auf unserer Liste.
Ja, voll. Wow, das ehrt mich wirklich.
Also wir haben einmal so eine Liste gemacht, wo wir unsere Dream-Interview-Partnerinnen aufgeschrieben haben und da warst du bei uns beiden gleich einmal ganz, ganz oben auf dieser Liste.
Deswegen, der Druck ist jetzt da.
Nein.
Ich muss liefern.
Es gibt einfach so Menschen, mit denen man sich gerne unterhalten möchte und einfach auch gerne ihre Geschichte hören möchte und ich bin sehr froh, dass du heute da bist und uns mit deiner Zeit und deiner Weisheit beehrst.
Ich freue mich sehr.
Zuallererst, ihr wisst es bereits, haben wir eine Frage an unsere Gästinnen immer. Und zwar, liebe Melissa, was bedeutet Achtsamkeit für dich? Lebst du das? Ist das ein wichtiger Wert in deinem Leben?
Mittlerweile Gemeinschaft. Also ich glaube, ich überlege mir immer viel, wie kann ich mehr mit anderen was machen, für andere gemeinsam irgendwie profitieren. In der Pandemie habe ich mich so zurückgezogen. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Same.
Ich bin eh urintrovertiert und dann bin ich noch introvertierter geworden.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, es fehlt aber irgendwie. Und es ist so schön, mit Leuten was zu machen und gemeinsam zu sein. Und das ist irgendwie so Achtsamkeit für mich, darauf zu achten, mache ich das eh oder ziehe ich mich dazu sehr zurück in meinen Schnecken. Haus.
Sehr schön. Schön.
Ich finde das so spannend, weil jeder dann doch wieder ganz andere Zugänge zu diesem Wort hat, weil man denkt sich immer, wir haben zuerst im Vorgespräch auch gesagt, das ist so eine Achtsamkeit, ist teilweise schon so ausgelutscht, weil jeder dieses Wort für irgendwelche Dinge benutzt und halt für sich kommerzialisiert und deswegen ist es dann wieder voll spannend, weil man dann so unterschiedliche Definitionen für einen selber, persönliche Definitionen hört.
Mhm. Genau. Jetzt folgt eine kleine Werbeeinschaltung. Wie schön, dass wir diese Woche wieder eine so tolle Frau zu Gast haben dürfen. Wir hängen beide an Melissas Lippen und ich freue mich schon sehr, den Rest ihrer Erfolgsgeschichte zu erfahren.
Ja, sie ist bei uns beide ja schon ganz lang, ganz weit oben auf unserer Liste von Interview-Dream-Partnerinnen gestanden.
Mhm.
Ihre Story beeindruckt uns einfach. Und eigentlich wollen wir doch alle ein bisschen so sein wie Melissa.
Und genau deshalb steht auch diese Folge ganz im Zeichen der Female-Power-Kampagne von Sonnentor.
Female Power Stories können aber natürlich alle ganz unterschiedlich ausschauen. Du hast es ja auch kurz mal in einem Reel aufgegriffen, wann ich mich richtig erinnert.
Mhm.
Magst du uns so vielleicht kurz erzählen, was für die Female Power eigentlich heißt?
Sonnentor hat dazu aufgerufen, die eigene Power Story zu teilen und weil man bei Power eher selten an die leisen Momente denkt, habe ich mich entschieden, genau die zu teilen. Für mich liegt in den vermeintlich schwachen Momenten die eigentliche Kraft begraben. Erfolgsmomente werden schnell als Power-Momente gefeiert, aber für mich sind es eher die stillen Kämpfe, die eigentliche Kraft erfordern und beweisen.
Voll schön. Female Power hat viele Facetten. Und genau deshalb ist es wichtig, auf den eigenen Körper und seine wechselnden Bedürfnisse zu hören. Das ist mir auch vor allem durch das intuitive Essen ganz besonders bewusst worden. Ich kann meinem Körper vertrauen und das macht mich stark.
Vielleicht hast du auch Lust bekommen, mehr über das Thema zu lernen. Schau dazu gerne auf der Kampagnenseite von Sonnentor vorbei. Dort findest du Rezepte, Kräuter und ihre Wirkungen und vieles, vieles mehr. Den Link dazu findest du in der Infobox.
Werbung Ende!
Wir haben heute einen dichten Fragenkatalog, weil die Melissa sehr viel in ihrem Leben schon gemacht hat. Und deshalb stürzen wir uns gleich rein in unsere Fragen, Sophie, würde ich sagen.
Yes.
Begonnen, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Zwecks Recherche, jetzt haben wir hier eine Journalistin sitzen, wir müssen aufpassen. Du hast begonnen, als Lehrerin zu arbeiten. War das dein erster Beruf oder gab es davor noch
Ich war Journalistin zuerst.
Tatsächlich. So.
Genau, ja. Okay. Ich habe beim Biber-Magazin, das ja leider Ende des letzten Jahres eingestellt wurde, so ein Migrantinnen-Magazin in Wien, aus Wien begonnen. Also neben dem Studium mit 18, 19. Dann wirklich Vollzeit. Hab mir gedacht, Lehrerin kann ich ja immer sein. Ich habe es zwar fertig studiert. Und dann habe ich wirklich als Journalistin gearbeitet und mir irgendwann gedacht, gar nicht so lange her, 2018, irgendwie will ich doch mal ganz in den LehrerInnenbetrieb. Mhm. Ich hatte davor ein Schulprojekt geleitet, ein journalistisches und war Journalistin. Und dann war ich Lehrerin und damit wieder zurück in den Journalismus.
Ah, genau. Voll spannend. Mhm. Ich habe eben geglaubt, so wie du, dass du ursprünglich Lehrerin warst und sie das dann quasi in den Journalismus entwickelt hat, aber cool. Ja?
Woher kam das Interesse zu dem Beruf, also jetzt mal zum LehrerInnenberuf?
Tatsächlich habe ich natürlich nicht so viele andere Berufe vorgelebt bekommen. Ja, man muss sich überlegen, LehrerInnen, also wenn du da durch die Pflichtschulzeit gehst, oder ich war dann ja auch also 12 Jahre in der Schule, siehst du ja diese Menschen jeden Tag fast. Und meine Eltern haben recht körperlich anstrengende Jobs, da wusste ich das wirklich nicht. Und dann habe ich LehrerInnen gesehen und Schule war für mich immer so ein Safe Space.
Voll schön.
Also wenn es zu Hause irgendwie so chaotisch war, da wusste ich, in der Schule hast du einen Stundenplan und da weißt du immer, was dich erwartet. Ich bin so ein Mensch, der kontrolliert gerne. Der liebt Kontrolle. Und dann war ich so, wow, das will ich auch später machen. Ich will da wieder zurückkommen. Ich habe immer gern gearbeitet und jungen Menschen Nachhilfe gegeben. Kennt ihr wahrscheinlich alle so. Und dann habe ich gewusst, ich mag das. Und ich glaube, ich habe es auch gut gemacht. Also ich glaube, manche Menschen haben ein Talent dafür, manche nicht. Die sollten es wirklich lassen.
Ja.
Weil so vor 30 pubertierenden Menschen zu stehen, es ist eine Herausforderung.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Deswegen, für mich haben Lehrerinnen echt so einen hohen Stellenwert. Mhm. Generell, ich finde, die brauchen nur einen höheren Stellenwert generell in der Gesellschaft. Mhm. Ich meine, das ist ein Thema und ein Fass, das wir jetzt wahrscheinlich gar nicht öffnen können in der kurzen Zeit, die wir mit dir haben. Aber ich finde das so traurig, weil die haben so eine wichtige Position in Wahrheit, weil sie unsere Kinder ja ausbilden und ihnen was fürs Leben mitgeben. Nicht nur jetzt im Sinne von Wissen, sondern generell fürs Leben. Und deswegen, ich finde das immer so traurig, wenn ich merke, dass Lehrerinnen oder dass Menschen einfach, ja, ich weiß nicht, was sie tun, so die werden halt einfach Lehrerin. Mhm. Also das kennt man ja. Und ja, deswegen voll cool, dass du auf jeden Fall da für die auch gemerkt hast, du kannst es und du wirst es. Und das ist voll schön.
Total schön. Auch eigentlich total schön von dir, dass du das so als Safe Space empfunden hast, Schulzeit. Das hört man eigentlich auch nicht so oft.
Ja,
das ist so ein Wohlfühlort für dich war.
Ja. Und ich wollte es halt auch für meine dann zukünftigen SchülerInnen schaffen, weil natürlich wusste ich, nicht für jeden ist das so. Ja? Also eben Mobbing, Diskriminierungserfahrungen, hatte ich auch leicht erlebt, aber es war trotzdem für mich immer irgendwie, glaube ich, gar nicht so die Pädagoginnen, leider. Also ich hatte natürlich einzelne gute Pädagoginnen, aber auch wie alle nicht so gute. Aber es war dieses Rahmenprogramm, aber es hätte ja noch, jetzt habe ich mir vorgestellt, stelle vor, es gäbe dort auch noch Pädagoginnen, die so viel mehr Wissen haben, wie sie Leute unterstützen können und nicht nur ihr Fach runterbringen und dann gehen. Aber ich denke auch an Kindergartenpädagoginnen, die sind auch in unserer Gesellschaft so angesehen. Und was die leisten, oder Volksschule, also ich war ja wirklich dann für höhere Schulen oder Lehrerin auch eine Herausforderung. Aber wenn ich mit Volksschulpädagoginnen spreche oder Kindergartenpädagoginnen, denke ich mir, wow, das könnte ich nie.
Ja.
Also da war ich so, wow, das Respekt, wer das macht.
Ja,
die absolut. Sollten so viel Geld bekommen dafür. Und Anerkennung.
Absolut. Ich hatte mir als Frage aufgeschrieben, aber das greift eigentlich ineinander, inwieweit deine Lehrerinnenzeit deine heutige Arbeit beeinflusst. Aber scheinbar hat das total ineinander gegriffen, wenn du sagst, okay, du warst vorher im Journalismus, auch in der Arbeit mit Jugendlichen dann. Wie ist dieses Zusammenspiel für dich?
Ich habe immer gemerkt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass junge Menschen, dass man ihnen nicht wirklich zuhört, man spricht über sie. Ganz ehrlich, auch die Schule, wie sie aufgebaut ist, da sitzen diese Kids und hören einem Erwachsenen, der vorne steht, zu oder müssen sogar noch aufstehen für ihn, wenn er reinkommt oder die Person. Das fand ich immer so absurd. Ich habe da mit meinen Schülerinnen was anderes gemacht. Ich habe gesagt, wenn ich reinkomme, machen wir alle die Powerpose, weil ich das in irgendeinem TED-Talk gesehen habe. Mittlerweile zwar belegt, dass es nichts bringt, aber es war so ein bisschen Placebo.
Ja.
Wir haben uns dann so breitbeinig hingestellt und die Hände in die Hüfte und ohne Witz, am Ende des Schuljahres haben mir so 3, 4 Menschen, es war zwar anonym, aber ich glaube, ich weiß, wer es war, so eher introvertierte junge Mädchen, geschrieben, dass es ihnen urviel gebracht hat und dass sie in anderen Fächern vorher aufs Klo gegangen sind, sich so hingestellt haben, damit sie dann in der Stunde halt mehr aufzeigen. Und ich war so, oh.
Also das rührt mich gerade.
Ja. Mich hat das auch so gehabt.
Das finde ich so
richtig
schön.
Ja.
Da hast du schon voll was verändert.
Ja,
nur bei diesen 4, oder unter Anführungsstrichen nur bei diesen 4 Mädels. Das ist so cool.
Und das fand ich immer, das war so für mich so, okay, irgendwie mag ich das jungen Menschen mit ihnen was zu machen, weil ich mich auch immer, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich in so einem Raum bin mit älteren oder jungen Menschen, sprich LehrerInnenzimmer oder dann halt die Klassenzimmer, war ich immer so eher mich zugehörig gefühlt zu den, gar nicht wegen dem Alter, sondern wegen der Art, glaube ich, unvoreingenommenen Art, nicht so judgy, keine Ahnung. Natürlich gibt es auch solche und solche junge Menschen.
Teenagerinnen sind auch manchmal.
Genau, stimmt. Ich wollte gerade sagen, es gibt solche und solche. Aber die Schulen, wo ich unterrichtet habe, das waren so, da sagt man zwar in den Medien immer so soziale schwache Familien, aber das ist voll das hässliche Wort, weil sie kommen einfach aus ärmeren Haushalten, aber sozial waren die das Gegenteil. Die waren so stark im Sinne von, die haben einfach immer geteilt. Es gab fast keinen Gang auf sich, die ich hatte, wo mir nicht Essen angeboten wurde von den Schülerinnen. Wo ich nicht gesehen habe, wie die sich gegenseitig irgendwie helfen und so zum Beispiel so ausgrenzen wegen Markenkleidung und so. Das gab es an diesen Schulen jetzt nicht so, weil niemand hatte jetzt das und die anderen das. Es waren alles recht ähnlich. Ich möchte das jetzt nicht zu verherrlichen und zu romantisieren. Es gibt überall, wie du richtig gesagt hast, so junge Menschen, die da halt nicht richtig damit umgehen. Aber was schön ist, so wie sie schnell negativ beeinflussbar sind, sind sie auch extrem schnell positiv beeinflussbar. Sie brauchen halt nur jemanden. Und natürlich haben dann die Burschen dann nach der dritten Stunde über Feminismus gesagt, oh, Frau Professor, nicht schon wieder Feminismus. Aber am Ende des Schuljahres habe ich schon so ein bisschen einen Wechsel gesehen, wie sie, dass sie nicht mehr unterbrochen haben, die jungen Frauen immer, oder rausgeschrien haben und solche Kleinigkeiten. Und deswegen hat das so immer meine journalistische Arbeit beeinflusst und auch jetzt eben, dass ich ein Medium mit der Chefredaktion mache für junge Menschen, von jungen Menschen, wo ich mit Abstand die Älteste bin. Das ist ja auch, weil ich einfach so das Gefühl habe, hey, wir hören ihr nicht genug zu, wir reden über sie, sie können sich nicht selber repräsentieren. Geben wir ihnen doch mal einfach Raum.
Und zwischendurch noch mal ein Buch dazwischen gekriegt.
Ja, also, genau.
Das ist auch noch passiert.
Bist du schon mit der Idee in das Lehrerinnensein eingegangen, dass du da überlegt hast, da könnt ihr dann auch vielleicht das für ein Buch verwenden oder könnt ihr da ein bisschen schon recherchieren oder ist dir das dann während deinem Lehrerinnensein irgendwie so gekommen, dass du dachte, dass da mag ich gern drüber reden oder mehr das auch in ein Buch verpacken?
Tatsächlich habe ich daran gar nicht gedacht. Also ich war Journalistin, habe eine Kolumne beim Falter, die schreibe ich noch immer und der Verlag hat dann diese Kolumne gelesen und dann haben die mich gefragt, ob ich ein Buch schreiben will und ich habe Nein gesagt, weil ich so war, boah, wer bin ich schon? Also Bücher schreiben, ne, das habe ich so... Ihr habt ja beide auch ein Buch rausgebracht. Das ist so am Anfang, oder? Man denkt so, boah, na, das ist
viel zu großes Projekt.
Genau, das ist Imposter und wir kennen das als junge Frauen vor allem. Und dann habe ich Nein gesagt und ich bin so froh, dass die Lektorin so hartnäckig war. Und mich
wir
dann
sind alle sehr froh.
Oh, das ist lieb. Und sie hat mich dann nochmal gefragt und dann habe ich mal so gegoogelt, wer schreibt denn so Bücher über Schule? Und dann kamen so immer so ältere Herren meistens. Nichts gegen die, aber so, die waren nicht einmal in der Schule, also als Lehrer, als Pädagog, ich sage nicht, man muss in der Schule gewesen sein, als Pädagogin, um drüber zu schreiben, aber wäre halt irgendwie nett so. Oder die haben halt immer über so SchülerInnen geschrieben, wie ich sie war, also eben aus eher Familien, wo man nicht helfen kann bei der Schule oder meine Schülerinnen. Und ich dachte mir so, na gut, dann kann ich das, glaube ich, auch.
Sehr gut, sehr gut.
Und bin froh, dass ich es dann gemacht habe.
Wow. Das ist wirklich ein tolles Projekt und das können wir euch sehr, sehr warm ans Herz legen, dieses Buch zu lesen. Generation Haram.
Eine Freundin von mir, die Lehrerin ist, die hat mir das Buch tatsächlich, wann hast du das ausgebracht?
2020.
2020 wahrscheinlich. Und da war sie gerade ziemlich frisch eigentlich nur in der Schule, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und sie hat eben dann gesagt, sie hat dein Buch gelesen und hat mir das dann damals empfohlen. Da habe ich, glaube ich, dir wahrscheinlich noch gar nicht so richtig gefolgt, keine Ahnung. Aber es war irgendwie spannend von der Seite, das schon von einer Lehrerin quasi auch zum Herrn. Und sie hat eben auch gesagt, sie findet das voll cool, dass du das geschrieben hast und auch voll viele wichtige Dinge, die da einfach drinnen stehen.
Also eben, und auch nicht nur für wirklich Menschen mit Migrationshintergrund, sondern für alle Menschen, nicht für Menschen, die schulpflichtige Kinder haben, sondern wirklich im Endeffekt für jeden, hoffentlich jeden Menschen, der das lesen soll. Also danke, dass du dir da doch, dass du über deinen Schatten gesprungen bist und gesagt hast, ich schreibe es jetzt.
Ja, es gibt immer so die einen Lehrpersonen, die das Buch gut finden und dann ist auch meine größte Hatergruppe auch wiederum Lehrpersonen, weil manche sich natürlich am Schlips getreten fühlen, auch wenn ich ja wirklich nie sagen will, dass Lehrpersonen schuld sind, sondern irgendwie ein bisschen auch das System und so. Ja. Aber es gibt dann so viele, die sagen, na, wer bist denn du, dass du nach einem Jahr unterrichten da dich hinhockst und ein Buch schreibst? Es ist halt nicht nur dieses eine Jahr unterrichten, es ist, glaube ich, auch selber in diesem System sein und aussortiert und die Leute versuchen dich auszusortieren und du musst irgendwie schon mit 10 alleine kämpfen, weil du halt nicht Eltern hast, die wissen, was in Österreich vielleicht das Beste für dich ist, weil die das halt nicht kennen. Ja. Und ich denke, aus dieser Perspektive gab es halt wirklich in Österreich zumindest noch kein Buch und es hat dann ja auch eine Welle ausgelöst. Mhm. Wie du sagst, manche Lehrpersonen haben dann das in ihrem Unterricht verwendet, an der Uni haben die Leute mir geschrieben, wir haben unser Programm für angehende Lehrerinnen angepasst mit deinem Buch, aber leider im System hat sich natürlich nichts verändert. Ja. Also politisch ist natürlich alles 4 Jahre später.
Da würde ich dich gerne direkt fragen, gibt es 2, 3 Dinge, die dir ad hoc einfallen, die man sofort umsetzen könnte?
Ja, in Österreich eh nicht sofort, aber sagen wir, wir hätten nicht diese politische Sturheit und dieses Parteidenken und diese Föderalismus, Stadt, Land und so, ich möchte gar nicht langweilen, aber es ist echt wirklich so, wie man sich's vorstellt, so Beamtentum, genauso, das ist, es geht nicht, das war der häufigste Satz, das haben wir, das machen wir immer schon so.
Ja, geht nicht, genau.
Und deswegen, wenn das nicht gäbe, würde ich sagen, glaube ich, so eine qualitativ wertvolle Ganztagsschule, wo wirklich am Nachmittag so die, alle Jugendlichen, alle Kinder Theaterworkshop haben, Musikworkshop, Instrumente lernen, Sport machen können. Also all das, was privilegiertere Kinder eh am Nachmittag von ihren Eltern privat bezahlt bekommen, das halt allen zur Verfügung steht.
Ja, das wäre ein Traum.
Auch
ja,
so Ärztinnen schön. Oder so. Mhm. Wir schauen ja immer so gerne nach Skandinavien. Und was die haben, sind so multiprofessionelle Teams, wo ein Arzt, eine Ärztin, einfach auch immer da ist an der Schule wie eine Lehrperson. Also so, wieso muss Kindergesundheit etwas sein, was nur für Kinder, die Eltern haben, die halt ein bisschen Geld haben, das kann nicht sein. Mhm. Dass wir in Wien, das ist für mich noch immer so einer der ärgsten Facts, Bezirke haben, wo die Menschen 10 Jahre früher sterben als zum Beispiel im 13. Bezirk, weil da halt ärmere Menschen leben, die nicht so guten Zugang auch haben zum Gesundheitswesen. Ja. Und da denke ich mir, wir sind so ein reiches Land, wir geben wirklich viel Geld auch in die Bildung aus tatsächlich, aber halt eher in die höhere, wo halt die Kinder aus unteren Schichten nicht so davon profitieren. Und die bleiben halt voll auf der Strecke, nämlich auf allen Ebenen. Also und es ist alles so verknüpft miteinander. Man weiß zum Beispiel, dass Kinder, die viel lesen, auch gleichzeitig gesünder sind und so weiter. Also es ist alles eh miteinander verknüpft.
Wow.
Und ich denke mir so, boah, es wäre doch geil, wenn es so Schulen gäbe, wo die halt am Nachmittag dann auch in so eine riesige, wie in Hogwarts, so eine Bibliothek haben, wo sie sich hinhocken können. So schöne Schulen.
Ja.
Und das haben wir irgendwie auch gar nicht so optisch, dass du gern da sitzt und bist.
Stimmt, good
und
point.
Das wäre echt schön.
Ja, dass es irgendwie auch Wohlfühlorte sind. Mhm. Wie du gesagt hast, auch für dich die Safe Zone ist.
Genau.
Das wäre voll schön.
Ja.
Also da könnte man auch eine ganze Folge füllen.
Ja.
Wir schreiten jetzt allerdings weiter. Wie ist es dann von dem LehrerInnentum in Richtung Chefredaktion gegangen für dich? Was ist da passiert in deinem Leben?
Ja, das war wirklich eine der härtesten Entscheidungen, die ich treffen musste, ob ich dann weiter an der Schule sein möchte oder ob ich wieder in den Journalismus zurück will. Wird mir auch oft vorgeworfen, so, ja, wieso hast du das Handtuch geworfen, wenn du kritisierst? Und ich meine, das ist halt schon so eine sehr individuelle Entscheidung und sehr persönliche Entscheidung. Und ich schließe auch nicht aus, dass ich wieder zurück an die Schule gehe eines Tages. Ich habe nur irgendwann gemerkt, ich kann so wenig, ich kann für Einzelne was verändern, was großartig ist. Und ich bin jeder Pädagogin extremst dankbar. Aber dadurch, dass ich im Journalismus vorher war, wusste ich, dadurch kann ich dann noch mehr Leute erreichen.
Absolut.
Ja. Und diesen Zugang hat halt nicht jede Pädagogin. Ja. Manche sind eben, haben keinen Zugang zum Journalismus oder keinen Einblick. Und dann habe ich, hat Dora F. mich gefragt, ob ich zu bei Ihnen arbeiten will, Dora F. Report. Und dann habe ich mir gedacht, okay, cool, mal was im Fernsehen, habe ich noch nicht gekannt. Ich meine, ich war auch erst 28, ich wollte noch Dinge ausprobieren und nicht für immer halt einen Job haben und bin dann zum ORF. Und dann war ich beim ORF und dann hat mich aber habe ich die Möglichkeit bekommen, die Chefredaktion zu gründen. Und wenn man mich so ein bisschen kennt oder meine Arbeit verfolgt, habe ich immer in den letzten 10 Jahren im Journalismus gesagt, hey, super, dass wir das machen, aber wir erreichen immer nur eine Bubble. Wir erreichen nicht junge Menschen, wir erreichen nicht Menschen aus unteren sozialen Schichten mit Journalismus. Wie können wir dann sagen, dass wir wirklich guten Journalismus machen? Und dann habe ich diese Möglichkeit gehabt und habe direkt gesagt, okay, das will ich eh die ganze Zeit machen. Ja. Ich habe nur nicht irgendwie die Ressourcen gehabt und jetzt gründe ich eine Redaktion für junge Menschen, für die Gen Z, dort, wo sie sind, nämlich auf Social Media. Und wir haben auf Instagram gestartet, dann schnell auf TikTok auch noch, als TikTok dann so plötzlich groß wurde in der Pandemie, rüber gewechselt. Meine Kolleginnen, wirklich, wir haben alles von null aufgebaut. Mittlerweile werden sie mir eh abgeworben vom ORF und sind dann eh dort und ich freue mich natürlich für sie, aber für mich ist schade. Machen dann jetzt dort tolle Sachen. Aber genau, jetzt gibt es uns auch schon mittlerweile 3 Jahre.
Es ist so geil, auch wie du das jetzt gerade so erzählst. Das hört sich an wie so ein total einfacher Spaziergang.
Ja.
Aber die Sophie und ich haben uns im Vorgespräch schon gewundert, also wie man überhaupt darauf kommt, dass man ein Medium gründet. Und ich meine, wie schaut das überhaupt aus? Das ist so, also ich finde das total faszinierend und wahnsinnig komplex zu sagen, ich mache das jetzt, ich gründe das jetzt und dann haben wir halt da mal auf Instagram und TikTok das gemacht. Das hört sich jetzt alles sehr leicht an, aber da steckt sich ja wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Wie geht man das konkret an? Wie schaut dieser Prozess aus?
Bei mir ist, glaube ich, viel im Leben so eh schon viel in Vorarbeit in meinem Kopf passiert. So jahrelang habe ich mir das angeschaut in anderen Medienhäusern, was ich nicht so gut finde und wie man es anders machen könnte. Oh ja, okay. Habe den Leuten die Ohren voll gelabert, hey, mach mal. Und oft, wie das so halt so ist in so bestehenden Institutionen, na, geht nicht, haben wir immer schon so gemacht, geht nicht, wie auch immer, hat mich eh sehr an die Schule erinnert auch.
Und Österreich in der Nutshell. Ja,
und dann habe ich mir gedacht, hey, okay, dann mache ich selber. So, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, dann mache ich das jetzt mal selber. Geil. Ich habe genug gejammert. Ich habe, und vielleicht geht es ja wirklich nicht, vielleicht haben die Leute recht. Ja. Dann habe ich es probiert und mein Gott, dann, also für mich war ja Lehrerinsein auch nie Plan B. Ja. Das heißt, da zurückzukehren, wenn ich da scheitere mit der Chefredaktion, war ja nie für mich, oh, das ist das Worst Case. Mhm. Sondern diese Jobs sind für mich beide gleichwertig. Ja. Und wie ich auch schon gesagt habe, vielleicht bin ich wieder irgendwann Lehrerin oder mache was ganz anderes. Das ist für mich irgendwie so, ich erklimme immer nur eine Stufe der Leiter und weiß nicht, was oben ist. Mhm. Und das glaube ich eher auch manchmal gut, ein bisschen naiv dann auch zu sein. Absolut. Und zu schauen, schauen wir mal.
Ja. Ich finde, das ist eigentlich voll eine gute Metapher, so einfach einmal den nächsten Schritt auf der Leiter machen und was ganz oben ist, finde ich voll cool. Weil ich glaube, ich bin auch ein bisschen so, finde ich voll gute.
Weil es kann sich auch ändern, was oben ist, wenn du es nicht weißt. Ja. Ja, dann bist du nicht enttäuscht und so. Das ist alles irgendwie auch möglich. Und dann habe ich das gemacht mit der Chefredaktion. Geil. Und es ist wirklich, also es war so witzig, weil wir haben immer so ChefredakteurInnen, die sehr viel Einfluss haben und auch sehr viele Ressourcen und natürlich viel, 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 viel mehr Budget als ich, immer gesagt, ja, aber schau mal, diese Migranten und so, diese, weil wir stehen auch für Diversität, die kommen nicht in den Journalismus, die bewerben sich nicht. Und bei uns haben sich sofort einfach so eine diverse Range an jungen Menschen, und damit meine ich nicht nur Migrationshintergrund, sondern eben unterschiedliche sexuelle Orientierung, Geschlecht und so weiter, schön, beworben, weil ich glaube, ich sie halt das Gefühl hatten, da werde ich jetzt, da habe ich die Möglichkeit angenommen zu werden, und ganz ehrlich, wir sind halt auf Social Media, sie haben es mitbekommen. Ja. Also wir, es ist keine Homepage oder irgendwie, wo du halt von irgendwem den Link kriegst oder jemanden kennen musst. Ja. Im Journalismus ist es immer so, du musst wen kennen. Mhm. In Österreich leider. Mhm. Mich haben immer beim ORF alle gefragt, über wen bist du hergekommen?
Wirklich?
Und ich war so, hä, wie meint ihr das? So quasi, wen kennst du? Und ich war so, niemanden. So,
ich habe mir das gleich als Frage aufgeschrieben, wie steht es um die Freundalwirtschaft?
Ja, also richtig. Ganz, ganz arg. Und bei uns wirklich in der Chefredaktion, ich bin mit niemandem verwandt. Ich habe zwar eine Gen-Z-Schwester, aber sie arbeitet nicht bei uns.
Sehr gut.
Also so ist es schon witzig bei den Medienhäusern. Ich glaube einfach, dass die Bemühungen nicht wirklich da sind. Es gibt eine Studie vom Wiener Medienhaus, die ist ganz aktuell, so vor eineinhalb Jahren oder so erschienen, dass wirklich nur 6% aller Journalistinnen in Österreich Migrationsbiografie haben. Und was ich aber, nur 6%. Und jeder, ich glaube, zweite Wienerin, also so wirklich nicht wenig. Und das Ärgste aber ist an dieser Studie nicht das, sondern dass die Chefredakteurinnen zugegeben haben, dass sie sich nicht bemühen, das zu ändern. Also so quasi.
Dein Ernst?
Ja, das kam quasi als eines der Ergebnisse raus.
Nein.
Diversität ist einfach nicht oben, und wenn, dann ist es endlich einmal so, dass man sagt, okay, wir bemühen uns um Frauen. Das sind wir gerade 2024.
Wow, ja.
Das ist, was eh wichtig auch ist, natürlich.
Ja. Man kann das ja auch parallel machen.
Genau,
ja,
also oder es hätte schon passieren sollen.
Man muss sich nicht nur auf A-Ort der Diversität konzentrieren, theoretisch.
Aber auch irgendwie so die Eierstöcke zu besitzen, zu sagen, ja, nein, ist mir eigentlich auch gar nicht wichtig.
Genau,
also ist nicht, so. Möchte ich auch gar nicht ändern. Das finde ich. Also das ist ja an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten.
Es gibt ja keine irgendwie Sanktionen oder so. Es gibt ja nicht so Quoten oder dass man sagt, hey, es gibt Presseförderung nur für Medien, die beispielsweise, also das will man langsam mal machen. Und das wird auch immer wieder international also gibt es das schon und wird auch immer als Beispiel genommen, wie Österreich es besser machen könnte. Aber wir sind immer ein bisschen so 5 bis 10 Jahre
hinterher. Ja.
Weil wenn man sich Funk oder so anschaut, diese tollen Social-Media-Formate von deutschen Öffentlich-Rechtlichen, die sind halt schon viel weiter. Das sind halt die Flooden, sagt man das? Die Fluten, um nicht so viel Anglizismen zu verwenden, die fluten ja unser Social Media. Mhm. Und da kommst du als junger Mensch nicht umherum, Journalismus zu konsumieren, während wir halt alle noch so ein bisschen langsam und eben, wie gesagt, ich habe wirklich ein Babybudget und schaffe eine Arbeit, wo ich mir denke, boah, hätte ich das Budget von anderen Medienhäusern, wo seid ihr alle, so, was macht ihr? Und wenn, aber sie haben die jungen Menschen halt nicht.
Es ist so schön, aber dass du das Feedback auch bekommen hast einfach. Also ich habe deinen Posting nochmal gelesen, wo du quasi nach einem Jahr Chefredaktion geschrieben hast, wie das auch war, als du das irgendwie veröffentlicht hast und Angst hattest, schlafen zu gehen und was dann passiert am nächsten Tag, und dass da gleich tausende FollowerInnen da waren und einfach die Rückmeldung so toll war. Und das spricht ja auch einfach für dich, dass du gleich von Anfang an so eine Tonalität hattest und so eine Inklusion in diesem ganzen Medium geschaffen hast, dass Menschen sich erstens willkommen gefühlt haben und zweitens gesagt haben, ich möchte da ein Teil davon sein und ich möchte das unbedingt auch konsumieren. Also das Interesse um die Menschen sind ja auch da und es ist so toll, dass du das beweist und geschaffen hast. Das heißt, du hast das alleine gestartet und wie sind dann, was waren dann die nächsten Schritte? Wann sind die ersten Leute ins Boot gekommen? Wie bist du mit den Bewerbungen dann auch umgegangen? Wie hat das ausgeschaut?
Ich hatte davor eben so ein Schulprojekt geleitet, viele Jahre, ein Journalismusprojekt, war in der Schule. Das heißt, ich kannte viele talentierte junge Menschen und habe dann die so angeschrieben, unter anderem den Idan Hanin, der jetzt TikTok-Host ist von der Zeit im Bild. Und der hat dann das mit mir gestartet. Dann die Alena, die noch immer bei uns ist, die kenne ich seit die 15 ist, weil ich an ihrer Schule mal so ein Journalismusprojekt gemacht habe und sie ist mir halt aufgefallen, weil sie einfach super talentiert war. Und sie war dann direkt von Anfang dabei und dann haben wir aber, wir waren also die zwei und ich und dann habe ich so mal geschrieben und dann sind wir online gegangen und dann kamen von selber Bewerbungen, ohne dass wir, glaube ich, gesagt haben, wir suchen, weil wir hatten ja noch nicht so viel Budget. Und dann kamen diese jungen Leute, die Cassandra, die macht jetzt für Wien heute TikTok, ganz toll, ja, also da, wenn die mit 19 hat bei uns angefangen, da hast du schon gemerkt, die tolle Moderatorin und das sie jetzt zu sehen, wenn ich TikTok aufmache für ein ORF oder auch Lucia, die macht jetzt für die Presse TikTok und wenn ich jetzt TikTok öffne und ich sehe die Medien und ich sehe diese jungen Menschen, die ich kenne von Anfangszeiten der Chefredaktion, bin ich natürlich so stolz und es hat sich dann irgendwie so organisch eben entwickelt, die Leute sehen sich dann in den RedakteurInnen und trauen sich dann, sich zu bewerben, weil die denken, deren Name klingt so ähnlich wie ich oder die sind auch so jung wie ich oder trauen sich halt. Die Hürden sind nicht da, glaube ich. Auch dadurch, dass ich recht offen auch umgehe in meiner Biografie und irgendwie offen auch über Dinge spreche, glaube ich, hat man bei mir nicht so die Angst, sich bei der zu bewerben, weil, Melissa, ja gut, das denkt sich, glaube ich, bei mir niemand. Also, ich hoffe, niemand hat Angst vor mir.
Nein, Angst bestimmt nicht, aber ihr seid auf jeden Fall schon extrem renommiert, aber trotzdem so nahbar und das finde ich
genau,
so cool.
Ja, das ist, danke, dass du das sagst, das ist ein schönes Wort, genau, nahbar, das versuchen wir zu sein, dass da eben nicht so ist, boah, Journalismus ist so eine elitäre Bubble, weil das eigentlich Journalismus ist, wir müssen für die Bevölkerung, sie informieren, ja, also wir sind da für euch, ja, und nicht irgendwie für eine kleine Bubble, die dann halt das Geld hat, irgendwie ein Abo oder so zu kaufen, sondern irgendwie alle informieren, wobei ich nochmal an dieser Stelle alle, die sich leisten können, bitte Medien mit Abos zu unterstützen, weil es gerade, wir sind ja mitten in der Medienkrise auch, gerade alles sehr, sehr schwierig für alle Medien, auch für die Großen, also aber gut, das ist ein anderes Thema. Und so hat sich dann wirklich organisch, wir haben auch nie Geld in Meta reingebuttert, dass wir angezeigt werden. Das fragen uns die Leute so, hä, wieso hattet ihr am ersten Tag dann plötzlich irgendwie über 10.000 Follower? Es war, glaube ich, die Leute haben sich gedacht, boah, das gibt es halt in Österreich noch nicht so, komm, ich abonniere und schau. Und
dann kamen die so drauf gewartet wahrscheinlich ja irgendwie, eben weil es das noch nicht gegeben hat.
Hundertprozentig.
Wie entwickelt ihr Geschichten oder über die Dinge, die Themen, woher kommen die? Kommen die dann von den Redakteurinnen immer selber? Schaut ihr da bei anderen Medien irgendwie über was die gerade berichten und schaut dann halt, dass ihr quasi die Gen Z-Sichtweise zeigt? Oder wie entwickelt sie das?
Genau, schon sehr ähnlich, wie du es skizziert hast. Also erstens, die Journalistinnen sind sehr jung. Ich bin wirklich also mit 33 Abstand die Älteste. Das Durchschnittsalter ist wahrscheinlich so 22. Das heißt, die sind die Zielgruppe. Das heißt, deren Vorschläge interessieren meistens automatisch die Zielgruppe. Wo es, glaube ich, wichtig ist, dass es mich gibt, ist, dass ich so ein bisschen die journalistische Sorgfaltspflicht und so weiter reinbringe. Also du kannst natürlich nicht alles so machen, wie vielleicht ihr das irgendwo seht. Ja? Also so, also, sage ich jetzt den jungen Menschen, ja. Sondern man muss es dann wirklich Stellungnahmen erbeten und so weiter, Leute auch wirklich schauen, tue ich dir den Gefallen, wenn ich die vor die Kamera hole, also eine Straßenumfrage, jemand betrunken da fragen, wie ich es manchmal sehe bei anderen Menschen auf TikTok, das würden wir jetzt nie machen. Mhm. Ja. Also da ist das wichtig, diese Balance zwischen meiner Erfahrung und ihrer Erfahrung aus der Zielgruppe und ich bin persönlich, muss ich zugeben, 6 Stunden am Tag auf TikTok und das ist viel mehr auf Instagram mittlerweile und da kommen die Geschichten. Ja. Also so wahrscheinlich schicke ich 5 TikToks am Tag zu meinen Kolleginnen und sage, hey, können wir das nicht auch ähnlich machen oder können wir die andere Sicht liefern? Ein gutes Beispiel ist dieses Mann- oder Bär-Ding, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Ja. Ja. Da gab es diese eine Umfrage an junge Frauen, würde ich lieber im Wald einen Mann oder einen Bär treffen, vor wem hätte ich mehr Angst? Und wir haben dann das halt journalistisch aufgearbeitet. Erstens haben wir auch eine Umfrage gemacht, dann halt im deutschen Raum. Und dann haben wir halt einen Experten gefragt, was ist wirklich gefährlicher. Und da, zuerst haben alle Medien, so, also ich wurde sogar von einem Journalisten angeschrieben, du, puh, ich finde das irgendwie eine komische Geschichte und so weiter. Mhm. Und zwei Wochen später war es in, ja, zweieinhalb, glaube ich, drei, war es in allen großen Medien. Mhm. Und das ist häufig, und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass die, überhaupt nicht, dass uns wer nachmacht, überhaupt nicht im Journalismus ist alles, wiederholt sich eh alles. Nur wir sehen es ein bisschen schneller, ja. Also wir nehmen diese Trends direkt von den Social-Media-Kanälen, von Menschen, und geben Credit und so weiter und sehen aber, wie bette ich das ein in den gesellschaftlichen Kontext. Ja? Also was bedeutet das, wenn junge Frauen sagen, sie haben mehr Angst vor Männern als vor Bären? Ja? Also es ist ja nicht nur so mal eine Umfrage. Und ich glaube, da haben noch viele Medien, und das haben wir bei Andrew Tate gehabt, dass die dann alle erst so drei Wochen später darüber berichten, wo es auf TikTok schon, ihr kennt es ja, schon längst einen anderen Trend gab. Ja. Also ich schaue mir dann wirklich ganz basic die neuesten Trend-Sounds an, die neuesten, also so, wir versuchen diese Ästhetik von TikTok und Themen journalistisch umzusetzen. Und manchmal machen wir Dinge, die posten wir nur auf TikTok, weil wir wissen, auf Instagram wird die niemand verstehen. Und manchmal geht auch beides, und manchmal machen wir nur auf Instagram. Und mittlerweile haben wir auch Steady, wo wir sagen, also das ist so eine Plattform, da kann man uns abonnieren und eine Mitgliedschaft abschließen und bekommt jeden Sonntag einen Newsletter. Und das ist nicht so ein Newsletter, wo du halt so informiert wirst, sondern das ist ein eigenes journalistischer Beitrag, den kriegen nur Abonnierende. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das eher auch Menschen sind über 30, die kein Instagram und TikTok haben oder halt nicht so aktiv sind. Und die sind extrem, also die, für die ist es auch so neu, dann wie wir das dann, das ist, wir schreiben das dann runter, und wie wir das dann aufarbeiten für sie, da versuchen wir so eine Art Generationenvermittlung zu machen.
Danke.
Für uns Millennials, wir sind ja auch eine interessante Generation.
Oh, yes.
Wir sind ja so ein bisschen von allem so. Ich merke auch so manchmal den Boomer in mir, wenn Gen Z so ist, dann werde ich auch zurechtgerückt. Ich bin ja eine Minderheit bei uns in der Redaktion. Wir sind ja alle Gen Z. Genau, so funktioniert eigentlich die Arbeit
bei uns. Also extrem nah an der Zielgruppe. Das heißt, ihr seid jetzt wirklich total an die Zielgruppe adressiert und eben auch dann mit den Millennials zu sagen, okay, wie kriegen wir die jetzt auch noch irgendwie ans News-Outlet ran? Ich meine, gut, Instagram sind trotzdem einige unterwegs, natürlich. Total schön. Sehr cool.
Ich habe interessanterweise ich wollte das Beispiel mit dem Bär auch noch bringen, weil bei mir das aufgefallen ist, dass ihr die ersten Worte, die dann auch auf Instagram darüber geredet haben und die, eben, wie du gesagt hast, die ganzen anderen Medien erst viel später. Also es war halt so.
Und wir haben wirklich, also so eine Liste, die machen wir nur für uns intern, weil es ein Spaß ist, wann wir dran waren, so Datum, wann waren die anderen großen Medien dran. Und es ist so witzig, weil es ist echt immer so mindestens drei Wochen später. Okay. Aber da merkst du halt einfach, dass da halt natürlich das Alter, das durchschnittliche Alter von Journalistinnen älter ist. Ich weiß noch, beim ORF war auch so, der junge Zuschauer war so 40, also das war jung oder ist jung, ist eh okay, ja, ich gehe auch auf die 40 zu, ich freue mich eh, wenn wir als jung gesehen werden, aber so, was ist denn mit den, also die anderen müssen ja auch irgendwie erreicht werden, die 18-Jährigen.
Okay. Sehr cool. Was waren denn so erste Meilensteine von der Chefredaktion?
Ich glaube natürlich die Reichweite, die wir generiert haben, einfach so organisch, das war schon so wow. Dann die Preise, die meine Kolleginnen gewonnen haben schon, dass sie dann plötzlich mit 19 Jahren eingeladen werden zu internationalen Podien, um über Social-Media-Journalismus zu sprechen. Dann die Anna jetzt im Zentrum, die da auch wirklich im Live-TV als wahrscheinlich eine der jüngsten Journalistinnen da auch saß. Also so, dass wir so als kleines Medium schon so wahrgenommen werden als ExpertInnen, was sie auch wirklich sind, meine Kolleginnen. Recht, also muss man ehrlich sagen, die haben wirklich jetzt schon viel Erfahrung und viel Know-how, was sie weitergeben können. Das würde ich so sagen, sind die größten Meilensteine. Und natürlich, wenn dann eben ich sehe, dass unsere Leute in großen Medienhäusern unseren Spirit weitertragen, das ist natürlich so immer ein weinendes und ein lachendes Auge für mich, aber es ist ein riesiger Meilenstein. Ja.
Absolut. Und ich meine, im Endeffekt ist es ja, trägt das auch zu dem Ursprung bei, wo du gemeint hast, man spricht nicht über junge Leute, sondern eben mit jungen Leuten. Also es ist total schön, dass diese jungen Leute, die tatsächlich dann jung sind und nicht die 40 sind, einfach Teil der Expertinnenrunde sind und einfach gesehen werden, gehört werden und vor allem auch die Themen, die sie bewegen, eine Plattform bekommen. Das heißt, ich glaube, und das spielt ja auch in der Chefredaktion eine große Rolle, diese Medienkompetenz, also dass du natürlich auch Menschen das nahelegst und nahebringst, okay, wie kann Journalismus ausschauen, jetzt berichten sie über Themen, die für mich vielleicht auch relevant sind, die ich vielleicht eh schon von TikTok kenne, das heißt, du führst ja im Endeffekt auch sehr junge Menschen dann an den Journalismus heran durch diese Arbeit.
Genau, und schreiben ganz viele Lehrpersonen, dass sie unsere Videos im Unterricht verwenden, Dankeschön. Weil das halt wirklich die Schülerinnen auch verstehen und nachvollziehen können. Und sowieso Schülerinnen schreiben uns ganz oft oder ich werde dann angesprochen, sind Sie die Chefredakteurin? Also es ist so lustig, yes. weil die Leute, bei uns ist ja jeder Chefredakteurin, yeah. deswegen heißen wir auch so. Also ein bisschen, wir wollten diesen Begriff der Chefredaktion enteignen, weil dann normalerweise sind das eher so Männer ab 50 und bei uns ist einfach jeder Chefredakteur. Und es ist halt voll schön zu sehen und dann unsere Sticker an irgendwelchen Clubtoiletten. Ich kriege es dann zugeschickt, weil ich bin auch schon zu alt für diese Clubs, die, ja. wo wir dann hängen. Aber es ist echt schön, das dann zu sehen, dass die Leute da, dass diese Zahl, ihr kennst das ja, die Leute, die dir folgen, und dass das dann aber echte Menschen ja. sind und nicht nur auf Social Media ja. Menschen. Und auch so, aber es gibt dann natürlich dann noch Schatzenseiten, so wie so auch euch bekannt, Hass im Netz, dass dann unsere Redakteurinnen sagen, hey, ich bin froh, dass du uns irgendwie darauf vorbereitet, weil andere Medien, die gehen da noch gar nicht drum, damit um, weil sie da gar nicht das Bewusstsein haben, wie arg das auf Social Media sein kann, wenn du als Gesicht wo stehst, ja. wie Leute sich auf dich schießen, ja, und was sie da sagen. Und da versuche ich echt auch in der JournalistInnen-Ausbildung meinen jungen Kolleginnen da auch andere Sachen mitzugeben, die ich mir gewünscht hätte, dass mir jemand gesagt hätte, so gehe ich um. Weil als ich den ersten, damals war es noch Facebook-Hass-Postings, dann gesehen habe unter meinen Beiträgen, war ich komplett überfordert. Dann ging es so weit, dass teilweise Kolleginnen mir das einfach weitergeleitet haben, so ich antworte halt mal drauf, wo ich so war, wow, das ist nicht wie du mit einer Jungen, also da war ich ja wirklich jung, so Anfang 20, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Feingefühl und Ausbildung und da versuche ich das auch irgendwie weiterzugeben. Ja. Und ich hoffe, das wird sich in den anderen Medienhäusern, glaube ich, es muss sich eh auch ändern, weil die kriegen das ja auch mit, dass das ein riesiges Thema ist.
Ja, ich finde halt vor allem auf TikTok und ich meine, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Arten von Journalismus und wenn man jetzt, sagen wir mal, ist nur unter Anführungsstriche Print-Journalistin und du bist halt nicht mit deinem Gesicht draußen und auf TikTok bist du einfach als Person sofort angreifbar, weil sie sehen deine Mimik, deine Gestik, sie sehen die als Person und das ist halt nur mal was ganz was anderes, vor allem, wenn man sich dann halt natürlich manchmal über Dinge äußert, die natürlich polarisieren auch. Also das ist ja gut auf jeden Fall, dass du da sehr sie da auch schon drauf vorbereitest, weil ja, da haben wir glaube ich alle schon unsere ja, Geschichten Sachen erklärt draus.
Ja, yes. Na,
puh. Das hast du schon kurz angeschnitten, Journalistinnen-Ausbildung. Was bietet die Chefredaktion denn noch zum Drüberstreuen, zum tollen Journalismus an? Da gibt es ja noch ganz viele andere Dinge, die ihr tut.
Wirklich?
Ja.
So, werden wir so wahrgenommen? Ja. Oh, das freut mich. Meistens kommt es ja dann irgendwie so nicht nach außen an, weil wir das gar nicht so kommunizieren. Also freut mich, dass es genau, wir hatten bis vor kurzem die Summer School, wo wir jungen Journalistinnen ausgebildet haben. Wir wurden ja, wir haben ja bis 2024 zum Biber Verlag gehört, der dann eingestellt wurde. Und seit wir selbstständig sind, und das ist tatsächlich erst Februar diesen Jahres, also jetzt ein paar Monate, sind wir noch eher so im, okay, wie schauen wir, dass wir weiter existieren können, Modus. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr, das wird es eher wahrscheinlich noch nicht mehr geben, die Summer School. Wir sind viel an Schulen gewesen bisher. Also wir wurden gebucht für Workshops, Medienkompetenz-Workshops. Auch da müssen wir jetzt schauen, ob wir die Ressourcen, ob wir haben das immer kostenlos gemacht, weil wir eben nicht wollen, dass Schülerinnen zahlen müssen dafür, weil das ist dann wieder so privileg, also wer kann sich das leisten, ihr wisst schon. Oh.
Das passiert regelmäßig. Die Kaffeemaschine spricht jetzt,
ja, und dann, das ist, was wir machen. Was wir aber jetzt gerade wirklich, wo unser Fokus ist, ist zu schauen, wo könnten wir noch hin, weil was wir gemerkt haben ist, wir reden zwar, wir wollen divers sein, aber wer uns fehlt, sind wirklich junge Männer, weil, das ist urspannend, aber der Journalismus ist mittlerweile sehr weiblich geworden. Ja, der Nachwuchsjournalismus, die gut bezahlten Posten, die sind natürlich noch immer sehr männlich, also die Chefinnen, also die Chefposten, ich brauche gar nicht gendern, die mit Macht. Aber der Nachwuchsjournalismus ist weiblich und da kann man natürlich jetzt sich auch fragen, vielleicht weil der Journalismus so prekär geworden ist und schlecht bezahlt, das ist dann halt ein Frauenjob. Absolut. Oder umgekehrt, also was Henne-Ei, was war zuerst da? Und wir suchen halt wirklich viel junge Männer mit auch diversen Biografien, weil wir merken, dass unsere Zielgruppe, vor allem auf Insta ist eine sehr weibliche App, sehr weiblich ist, auf TikTok ist ausgeglichen, aber gerade diese jungen Burschen, die haben ja, Andrew Tate ist ja nur ein Beispiel von so vielen, gestern hatten wir einen Beitrag über so Reiseinfluencer, die irgendwie so Frauen aus Osteuropa fetischisieren und auch gar nicht deren Persönlichkeitsrechte schätzen und die dann für Vlogs filmen. Und ich kannte das nicht, weil mir das in meinem Feed nicht angezeigt wird.
Ja, genau. Also ich habe das zuerst gelesen.
Ich habe das auch noch nie gehört. Und hätten wir nicht diesen männlichen Praktikanten bei uns, hätten wir das auch nicht mitbekommen. Mhm. Weil der Algorithmus diesen jungen Männern was ganz anderes anzeigt als uns. Und wenn er uns dann, also wenn wir jetzt sein Handy nehmen würden und sein TikTok, das sind ganz andere Dinge
so
oben.
So schlimm.
Und es ist so arg und wir brauchen halt diese Männer, jungen Männer, damit wir dann halt wirklich auch das dem entgegensteuern, dass die auch andere Sachen auf Social Media sehen als nur solche toxischen Männlichkeitsbilder. Und da schauen wir, wie könnten wir die erreichen, wohin können wir gehen. Wir haben uns Twitch, Reddit und so weiter angeschaut. Also das ist, glaube ich, so die nächste Herausforderung, für die nicht nur wir stehen. Also ich glaube, alle Medienhäuser, die jetzt auf jung machen wollen, werden ein Problem haben, wirklich divers jung zu sein, weil es halt eine sehr weibliche Zielgruppe ist, die dann aber eh schon ein bisschen aufgeklärter ist. Ich sage nicht, dass wir nicht für Flinter, also Frauen und andere Personen Journalismus machen wir weiterhin. Aber natürlich musst du auch ein bisschen deine Redaktion, wenn du sagst, du bist divers, so wir das sagen, und dann ist kein einziger Mann da, ist auch nicht gerade so. Aber wir versuchen es wirklich. Ja. Wenn wir einen haben, wird er uns schnell abgeworben, weil die so rar gesät sind. Ja. Also es ist, falls jetzt ein junger Mann mithört, wir suchen dich.
Unsere Zielgruppe ist leider auch sehr weiblich dominiert.
Wir finden es eh toll.
Ja. Ich finde es auch toll.
Aber vielleicht kennt eine Frau, die
zuhört, so jüngere Bruder oder so.
Ja. Genau. Ja, aber es ist total wichtig, weil im Endeffekt, wenn ihr diese Aufklärungsarbeit, die ihr leistet, dann, wenn da Männer keinen Platz finden, dann ist ja auch sehr viel Aufklärungsbedarf da, wie du sagst. Wenn solche toxischen Feeds unterwegs sind, ist es ja umso wichtiger, dass diese Menschen dann auch Journalismus bekommen, der für sie auch interessant und relevant ist und der sie anspricht. Also
genau, super, wo sie sich sehen, weil die sehen sie natürlich nicht in mir oder halt in der jungen Frau oft auch nicht. Ja, die müssen sich natürlich schon identifizieren können. Und ich sehe auch jetzt unser Praktikant Simon, wenn der Straßenumfragen macht und Männer zu Wort kommen, die öffnen sich auch ganz anders, als wenn jetzt eine junge Frau sie befragt. Ja. Das ist halt so. Ja. Wir Menschen wollen uns irgendwie sehen in anderen und identifizieren. Und das sind die Männer auch nicht ausgeschlossen. Die sich ja jetzt alle, und ich finde das bei Gen Z ja so spannend, dass das so eine große Kluft gibt zwischen den Geschlechtern, wie in keiner Generation davor.
Das ist so arg,
das
oder?
Ist so arg.
Ich habe dazu auch mal irgendwo ein Video gesehen, dass das irgendwie jetzt wieder so zurückgeht. Also, dass wir das als Vinellians noch irgendwie geschafft haben, ein bisschen mehr wieder zu verschwimmen. Aber dass jetzt wieder diese krasse Kluft da ist, ist so, also ist in meinen Augen so ein arger Rückschritt eigentlich.
Ja, beängstigend.
Ganz, ja, wie du sagst, beängstigend, ja, ganz schlimm. Wenn wir schon bei schlimmen Themen sind,
jetzt
haben wir über die positiven Meilensteine gesprochen. Was waren denn so Hindernisse, die du erlebt hast, beziehungsweise die ihr gerade noch erlebt? Wie geht ihr damit um? Wie schauen die aus?
Die Medienkrise, die alle trifft. Also vielleicht kriegt man das gar nicht so mit, wenn man nicht im Journalismus arbeitet. Aber da werden wirklich, es ist so wie in diesen Horror-TikToks, dass so in den großen Redaktionen Massenmails verschickt werden und du wartest nur drauf, ob du eine kriegst oder nicht, wo steht, du bist gekündigt. Uff. Also das ist auch schon in Österreich angekommen, dass da 100 Stellen abgebaut werden. Die Leute machen keine Abos mehr, weil alles... Wir sind da ja selber auch mitschuld jetzt, auf Social Media gratis zugänglich ist. Ja. Gleichzeitig ist es ein Spagat, weil du willst ja zugänglich sein. Ja.
Und musst du ja auch.
Genau, musst. Und, genau, und jeder kann sich's leisten und die willst du nicht ausschließen. Und es ist deswegen umso wichtiger, dass Leute, die sich's leisten können, bei uns beispielsweise ein Abo abschließen, gerade für die, die sich nicht leisten können. Ich habe am Anfang gesagt, Gemeinschaft ist für mich Achtsamkeit. Eher auch das, dass wenn ich weiß, ich kann es mir gerade irgendwie leisten. Wir hatten, also als wir dann diese Kampagne gestartet haben, dass wir jetzt selbstständig sind und Abos brauchen, hat zum Beispiel eine ganz tolle Creatorin einfach gesagt, hey, ich möchte für 20 Schüler, also ich möchte zahlen, dass sie bei euch ein Abo kriegen und das Teddy Newsletter kriegen. Und ich dachte mir, das ist einfach so, wenn man es sich leisten kann. Und ich weiß aber gerade mit Teuerung, Inflation ist es für uns alle schwer. Also wir judgen da niemanden. Ist es aber schön, wenn man ein Abo abschließt. Und andere Medien freuen sich auch. Es kommt dann oft der Vorwurf, boah, wieso ist das hinter der Paywall und so. Irgendwie muss man sich halt finanzieren als Medium.
Sicher,
es ist echt
natürlich
schwierig. Wir kriegen zum Beispiel keine Presseförderung. Und weil wir sind zu klein, wir sind neu. Du brauchst gewisse Kriterien, also im Sinne von...
Aber gerade die Leute brauchen eine Förderung.
I know. Es ist echt so ein Teufelskreis, weil damit ich größer bin, also mehr Leute anstellen kann, brauche ich eine Förderung. Aber erst ab einer gewissen Angestelltenanzahl kriegst du die.
Ding.
Das ist aber noch, nicht mit Details zu langweilen, aber noch viel lustiger war, bis vor kurzem haben Medien Geld bekommen, damit sie online umsteigen, aber die, die online schon waren, haben es nicht bekommen. So quasi, du wurdest bestraft, dass du schon weiter vor bist. Oh Gott. Das haben sie zum Glück geändert, 2024. Okay. Willkommen im digitalen Zeitalter. Ja, also es ist ein bisschen diese Presseförderung und diese Inseratenförderung, das sind, wenn du da drinnen bist in dieser Branche, schüttelst echt nur noch den Kopf. Mhm. Ja. Also da ist viel falsch gelaufen in den letzten Jahren. Das sind so die Dinge, die dich dann wieder frustrieren, wo du dir denkst, und jetzt halt, wo ich mich auch selbstständig gemacht habe als junge Frau in dieser Branche, gibt es kaum Medien, die gegründet sind von Frauen, ehrlicherweise. Und ich weiß jetzt wieso, weil es ist nicht so einfach. Du musst extrem viel netzwerken und Netzwerken ist immer mit Männern verbunden. Und das ist nicht... Ups. Ja. Und ich wundere mich, wieso keine Männer sie für uns überhaupt... Nein, aber... Ja. Diese Männer in Machtpositionen, so, ich möchte nicht mit denen um 22 Uhr ein Bier trinken, weil ich nicht weiß, was dann kommt. Ja? So, also ihr kennt das. Ihr wisst genau, was ich meine. Das ist so schwierig, dieses Türklinken putzen und so, das ist für eine junge Frau, ist auch so witzig, weil früher wollte ich so Investigativjournalistin werden und ich habe dann auch echt gut, also so eine wirklich gute Reportage gemacht. Und dann habe ich gemerkt, wieso gibt es so wenige Frauen im Investigativjournalismus? Weil diese ganzen Informanten und so weiter, die treffen sich mit dir abends, okay, ist alles okay, aber dann werden die weird. Yeah, also ich hatte schon so Leute, die dann geglaubt haben, wir haben ein Date und ich war aber nur so, du wolltest mir doch eine Info geben. Also der hat das genutzt als Vorwand, mich zu treffen. Er hat gesagt, er hat irgendwo eine Info für mich, hat er nicht gehabt.
Oh mein Gott.
Und dann sehe ich, und jetzt bin ich ja jetzt zum Glück nicht mehr so, so jung, aber bei meinen jungen Kolleginnen, ich will denen das auch nicht zumuten. Natürlich. Ich kenne das und ich möchte das auch nicht, ich möchte nicht, dass ich dem, egal wie toll und wichtig der Job ist, das ist viel wichtiger, dass du da sicher bist. Und deswegen ist es gar nicht so einfach. Also so, diese Branche ist noch sehr, ich meine, MeToo gibt es in jeder Branche, und im Journalismus genauso. Mhm. Also es ist, weiß nicht, das sind eine dieser Sachen, wo ich gerade, weil mein Team so jung und weiblich ist, echt meine Augen überall offen habe und wenn ich dann höre, wenn sie mir erzählen, wer da ihnen in die DMs slidet, also bin ich auch so, Entschuldigung, also wie dass man sich nicht schämt, als 50-jähriger Mann oder so, da einen jungen Journalistinnen, also okay, anderes Thema, aber das sind so Sachen, wo ich immer wieder mir denke, boah, und dann eben generell Diskriminierung in allen Bereichen dieser Branche ist auch nicht gefeit davor. Ja. Das Ding ist halt nur, dass Journalisten immer glauben, sie sind so weltoffen und sie erklären anderen die Welt und lassen sich nicht selber was erklären und das ist so ein Problem, weil die dann echt nicht, das sind so, das passt schon so und ich habe das ja nicht so gemeint und so weiter.
Wir haben ja gerade über Hindernisse geredet und mich würde es nur interessieren, wie du das so siehst, so was KI jetzt in Zukunft vielleicht auch für euch bedeutet oder generell auch für Journalismus bedeutet, weil ich meine, man sieht jetzt halt auch diese ganzen Videos, die auch KI produziert sind, wo man halt echt viel arge Dinge auch damit machen kann. Ich meine, natürlich, es ist Chance, aber es ist, glaube ich, auch sehr viel, man kann eben sehr viel Scheiß auch damit machen.
Ich habe Angst vor diesem ganzen Scheiß, den es machen kann, weil wir ja eben Social-Media-Journalismus für junge Menschen machen und da jetzt schon mitbekommen, dass teilweise eben junge Frauen in pornografischen Kontexten gesetzt werden und dann in der Schule das teilweise dann auch verwendet werden kann für Cybermobbing und wir versuchen dann auch aufzuklären oder werden, das wird auch eine, glaube ich, große Aufgabe werden von Journalismus, aber gleichzeitig werden wir auch Opfer sein davon, dass man Videos von uns in falschen Kontext setzen wird, weil unsere RedakteurInnen kommen auch vor mit Gesicht und dass man plötzlich sagen wird, ey, die Chefredaktion hat was berichtet und haben wir nicht gemacht und das sind Fake News und das wird verbreitet und da frage ich mich, wie wir da entgegensteuern können und ich finde nichts dazu, also es gibt so wenig Möglichkeiten und ich habe wirklich Angst vor dieser Veränderung und ich sehe die ganzen, klar, dann die Printzeitungen, die sagen, es gibt so viel Positives, weil dann schreiben die halt diese ganzen Meldungen und dann brauchst du nicht irgendwie einen Journalisten, der das macht und bla bla, aber das überwiegt für mich nicht, also ich habe wirklich, wirklich Sorge und wenn du auf TikTok schaust, also dass das schon Influencerinnen aus Deutschland, die gar nicht so riesig sind, und dass von ihnen Pornos erstellt wurden, von so jungen Frauen. Und ich frage mich, ob dann nicht viel mehr Menschen, also gerade Menschen aus marginalisierten Gruppen, sich noch zurückziehen werden und das Internet einfach nur noch Trotteln gehören wird, die wirklich, also es ist schon, aber weil ich denke mir so, wer tut sich das dann an, also wer möchte das dann alles, ich habe wirklich vor diesem Rückzug auch Angst von Menschen, die es so dringend bräuchte und ich würde es aber niemandem übel nehmen.
Voll, das sprichst du was an, was mich auch total beschäftigt, weil es ganz, also ich meine, Social Media, brauchen wir nicht drüber sprechen, hat extrem viele Schattenseiten und jeder Mensch, der irgendwie wertvollen Input da reinhaut, hat meinen größten Respekt, weil du brauchst einfach so eine dicke Haut, weil so viel, wie du sagst, Trotteln unterwegs sind und es wird natürlich noch krasser werden und Leute verlieren einfach die Nerven, haben die Kapazitäten nicht mehr, packen es mental auch nicht mehr und wie du sagst, ich verstehe es zu 100%, sau schwierig. Ich würde mir da auch wünschen, vielleicht einfach, dass es vielleicht irgendwelche Unterstützungen oder Förderungen geben würde in die Richtung. Weil ich meine, das kann natürlich sein, dass du dann eine Klage am Hals hast oder dass irgendwas passiert, dass man vielleicht KI-verbundene Unterstützungen bekommen könnte.
Die Plattformen müssten eigentlich viel stärker reagieren. Ja. Stattdessen schränken sie politische Inhalte ein und solche Sachen. Mhm. Ja, machen da irgendwie kontraproduktiv, auch wenn es vielleicht irgendwie gut gemeint war. Mhm. Aber das ist ja echt. Und dann erkennen sie aber KI-Beiträge selber nicht oder pushen es auch noch. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass das jetzt echt so den Algorithmus dominieren wird. Weil eben Sex sells. Und
obviously. Und du kannst halt nur selber enablen, dass das mit KI erstellt ist, glaube ich. Also, und wer macht denn das? Wenn ich irgendeinen Fake News rausbauen will, werde ich sicher nicht schreiben, übrigens KI erstellt. Hoppla!
Ja. Oh Mann. Du hast ja, also wir haben das jetzt eh kurz, du hast das ja schon kurz angesprochen, dass du sehr viel Zeit auf TikTok verbringst, also bis zu 6 Stunden. Ich kenne das von mir auch, also ist absolut no shame, ja, aber bei dir ist es auch nur mal wichtig natürlich, aber wie kannst du die da auch abgrenzen, weil ich meine, das macht ja auch was mit der mentalen Gesundheit und generell Social Media, aber generell dann natürlich auch, was News anbelangt, wenn man sich ständig auch damit beschäftigt. Das, denke ich mal, ist wahrscheinlich für dich auch ein Thema. Kannst du da wirklich dann auch mal aktiv abschalten für dich oder ist das quasi nicht möglich?
Ich glaube, dadurch, dass ich so eine ganz andere Berufspersönlichkeit habe als eine private Persönlichkeit, schaffe ich das gut, auch die Inhalte so dazulassen. Also ich bin privat bin ich extrem introvertiert, mal gar nicht Aufmerksamkeit, mal gar nicht irgendwelche Sachen konsumieren. Also ich lese und sitze zu Hause. Ich bin ein Trini. Und wenn du dann in Beruf bist, bin ich plötzlich ganz anders und wirke auch ganz anders. Und deswegen aber kann ich, wenn ich das Handy weglege, bin ich dann direkt ein ganz anderer Mensch und wirklich aus dem Kopf, aus den Augen, aus dem Sinn. Super. Ich kann das wirklich, kann auch manchmal irgendwie schlecht sein, glaube ich. Aber in dem Fall ist es recht gut. Das Einzige, was ich nicht schaffe, ganz loszulassen, ist, wenn ich dann eben so an meine jungen Kolleginnen denke und dann mitbekomme, dass sie irgendwie, dass ihnen das zu viel wird, dann denke ich, okay, habe ich sie nicht genug, habe ich versagt so als irgendwie Führungskraft oder jetzt ein arges Wort, aber so einfach als war ich nicht irgendwie da genug, weil ich eben das so gut kann oder nicht gut kann, sondern halt einfach so ein Mensch bin, bei dem das halt so ist, wirklich immer schon so, Unterschied so und so, dass ich dann vielleicht, mir fehlt die Empathie oder ich sehe dann Dinge nicht, die kommen könnten bei ihnen. Darüber denke ich dann privat viel nach, wie könnte ich das noch schaffen, dass meine jungen Kolleginnen irgendwie besser geschützt sind oder besser vorbereitet sind oder ich sie nicht allein lasse. Manchmal kommen sie dann nämlich erst mit Sachen, die sie beschäftigen und ich bin so, wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen? Nur weil für mich das nicht so arg ist oder ich da abschalten kann mit 33, haben sie das nicht. Und das beschäftigt mich und macht mich auch traurig. Und ich glaube, Gen Z ist wirklich sehr, die kennen es halt nicht anders. Wir sind ja auch aufgewachsen mit, weiß nicht, wie es für euch war, aber so, wenn ich im Internet war, als 16-, 17-Jährige, da haben meine Eltern das gesehen, weil wir hatten einen Computer und alle haben zugeschaut und so. Ja. Und die sind ja wirklich ganz alleine mit diesem Handy und das ist so nah und sie kriegen alles so geflutet mit und kennen es gar nicht anders. Und dann muss ich darüber viel nachdenken, ehrlich gesagt, ob die das schaffen können. Mhm. Also mir gelingt es noch, aber ihnen glaube ich nicht so gut.
Ja, es ist auch sau schwer. Ich war letztens auf einem Workshop von den psychosozialen Diensten und das war extrem cool und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht, also dass die in Zukunft auch an Institutionen rantreten, vielleicht sogar auch mit der Chefredaktion, dass man einfach diese auch Art Medienkompetenz im Endeffekt lernen kann und irgendwie da mit dem Stichwort also wirklich Psychohygiene und psychische Gesundheit das konsumiert. Das war total spannend, das war speziell für Content Creator.
Oh wow.
Und eben, sie wollten wissen, wie es uns damit geht, was wir für Hindernisse oder was wir für Schwierigkeiten noch haben damit und einfach zu verstehen, wie kann man da noch besser an Menschen herantreten? Also vielleicht ist das auch wäre das eine coole Kooperationsmöglichkeit. Cool.
Oder auch Supervision generell. Also nichts anderes, oder? Genau, als Supervision, nur halt jetzt, wenn man im Internet arbeitet und wir arbeiten ja mittlerweile viel alle irgendwie, oder? Und brauchen ganz andere Art von Supervision.
Genau, also das war auch ein großes Thema der Supervision auf jeden Fall. Stichwort mentale Gesundheit, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, ist 2024 ein großes Kapitel zu Ende gegangen bei der Chefredaktion, das sicherlich auch wahrscheinlich, weiß ich nicht, Ängste, Druck, Stress ganz, ganz viel ausgelöst hat. Ihr habt euch selbstständig gemacht. Das war nicht ganz freiwillig, glaube ich. Wie ist das passiert? Wie ist es dir gegangen? Wie ist die Stimmung in der Redaktion gewesen? Wie waren die unterschiedlichen Reaktionen? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen.
Das war gar nicht so lange her, eben im Oktober 2023 haben wir wirklich von einem Tag auf den anderen erfahren, wir werden gekündigt. Oh. Ja, also 3 Wochen davor hieß es noch so, hey, alles super, weil es war ja irgendwie, wir waren alle unsicher wegen der generellen Medienkrise. Und es hieß aber, hey, ihr seid die Zukunft vom Verlag, ja, sodass wir uns wirklich darauf verlassen haben. Es gab Leute, die haben dann Jobangebote abgelehnt, weil sie sich gedacht haben, hey, ich bin ja eh sicher. Mhm. Dann war dieser eine Tag, ich muss es immer so, es ist so wie, für mich wie Verarbeitung, wenn ich das so bildlich schildere, sorry, wenn ich Leute langweilt damit, aber ich komme so in die Redaktion, nichts ahnend, und sehe, wie sich 2 Frauen umschauen in der Redaktion. Wirklich fast, dass sie das ausgemessen haben, ach, noch das Büro. Schande. Und ich frage so, was machen sie da? Naja, ihr habt sie gekündigt. Und ich war so, ja, so habe ich es erfahren. Und ich war so, wie meinen sie gekündigt? Ihr habt sie gekündigt. Und da war es mir sofort klar.
Ach du Scheiße.
Und meine Kolleginnen waren noch so, das ist ein Missverständnis. Ja, ja. Und ich war so, no, es ist kein Missverständnis. Und dann haben wir am nächsten Tag dann von den Geschäftsführer, dem Eigentümer erfahren, dass der Verlag eingestellt wird. Da gab es Gespräche, über die ich nicht reden darf, weil ich es unterschrieben habe. Aber das war alles sehr weird und ich habe mir das irgendwie ganz anders vorgestellt, wenn man jemanden so lange kennt. Ich kenne die ja, seit ich 19 bin. Ja. Also das ist so...
Also menschlich auch eine ziemlich schwierige Geschichte.
Das war schade. Ich meine, wirtschaftlich, juristisch haben sie eh sicher nichts falsch gemacht. Ja, aber so man erwartet, aber man lernt auch viel, wie man es selber dann nicht machen würde oder anders machen würde. Dann war die Frage eben, was machen wir? Ja, machen wir die Chefredaktion? Es gab auch andere Interessenten, die nichts mit der Chefredaktion zu tun hatten, die kaufen wollten. Ja. Das heißt, sogar dann mussten wir zittern, darf ich das übernehmen, unter welchen Voraussetzungen oder will ich eben wo angestellt sein, also auch meine Kolleginnen. Also das war wirklich bis Ende, dann wussten wir bis Ende 23 nicht, wie es weitergeht. Also waren wirklich 2 Monate voller Bangen und 30 Mal neu orientieren. Mhm. Und dann war klar, okay, unter diesen Voraussetzungen darfst du dich, Melissa, damit selbstständig machen. Und ich habe dann wirklich es gewagt und viele, die die Selbstständigkeit kennen, wissen das. Es sind große Existenzängste, gerade als Frau oder eben meiner Familie war immer so wichtig Anstellung. Mhm. Niemand ist dort Unternehmer, niemand ist irgendwie, hat Geld. Also es war immer so, ich habe bis heute, glaube ich, checkten meine Eltern nicht, dass ich selbstständig bin und ich bin ganz froh drüber. Ja. Genau, weil ihre Sorgen würden meine duplizieren. Ja. Wir haben ja eh alle genug Sorgen. Mhm. Und es war dann aber so, dass wir dann auf Social Media das publik gemacht haben und diese Solidarität von den Leuten, das hat mir dann urviel Kraft gegeben und urviel Bestätigung, dass es die richtige Entscheidung war, weil die Leute waren so, Gott sei Dank. Ja. Und manche waren so, hey, ich hätte euch schon früher unterstützt, ich habe nur nicht gecheckt, dass man das kann mit einem Abo. Ja. Also es war gar nicht so, die Leute wollten nicht, sondern sie wussten das halt nicht. Ja, Medienerziehung, ich habe auch nicht so viele Zeitungsabos, ganz ehrlich, also oder Medienabos. Und das war so schön zu sehen. Das sind Leute, die sind da, die schätzen deine Arbeit, die sind froh, dass du das machst. Das hat uns allen Kraft gegeben. Ich komme dann eben auch die Kollegin, also alle, die bei der Chefredaktion waren, sind und weiterhin da wollen, können weiterhin arbeiten. Und das hätte nicht niemals ohne den Menschen, die eben zahlen jetzt auch für Abos und generell unterstützen, auch mit größeren Summen, hätte das nicht geklappt.
Wow, das ist eine wunderschöne Geschichte. Mhm. Ich habe das auch nur, also natürlich logischerweise mitverfolgt und fand es so schön, eben auch in der eigenen Bubble zu sehen, wie alle zusammenhängen, wie so die Chefredaktion so ein Link irgendwo ist, weil das war in allen Stories und zu sehen einfach, okay, Leute stehen wirklich auf für dieses Medium und unterstützen das Medium und kann man nur ansatzweise vorstellen, was es auch bei euch dann ausgelöst hat.
Wir waren wirklich zu Tränen gerührt, auch Content-CreatorInnen, die Reichweite, die Reichweite genutzt haben. Das hat so viel bedeutet.
So schön.
Und es haben zum Beispiel auch große Medien darüber berichtet, aber das hat uns nicht so viel geholfen, ehrlich gesagt. Also, es war auch interessant zu sehen, dass Content-Creator viel, viel mehr Reichweite haben als klassische Medien. Also das habe ich nicht erst jetzt gemerkt, aber es war nochmal krass, das zu sehen, weil ich bin trotzdem natürlich dankbar Journalisten, Kollegen, die das aufgreifen, aber dann kriegst du halt im Standardforum einfach nur doofe Kommentare, weißt du? Gott. Während du auf Social Media einfach Leuten Zuspruch kriegst oder vielleicht sogar ein Abo, ja? Also das hätten wir auch nicht geschafft, hätten das Leute mit Reichweite nicht geteilt. Also ja. wir sind echt so dankbar den Leuten und wirklich nochmal geschätzt, so dieses Gemeinschaft, um am Anfang der Folge zurückzukommen, wie schön das ist. Ja, manchmal ist es einfach ein Teilen in die Story. Das bedeutet einfach manchmal viel. Ja. Oder ein Liken von jemandes Story. Also es klingt immer so banal, aber es ist halt einfach so. Ich lasse immer meine Stories durchgehen und schaue mir einfach alles an, weil ich weiß, dass bei Content Creator das so wichtig für den Algorithmus ist. Ja. Das sind so Kleinigkeiten im Alltag, die mir als Konsumentin nichts wegnehmen, wo ich aber anderen Leuten irgendwie helfe, weil das ist ein Business am Ende des Tages, ja. Also auch wir und uns scheidet sich nicht, wir sind auch Content Creator, ja, journalistischer Content in dem Fall.
Ja, oh, wie schön. Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Wirklich, wirklich toll.
Ein Happy End gibt es, ja. Hoffentlich. Ich klopfe auf Holz. Ja.
Was ist denn jetzt der Stand der Chefredaktion? Weil du hast schon vorher gesprochen, ein paar Sachen sind noch unklar. Mhm. Das heißt, ihr seid wahrscheinlich nach wie vor noch ein bisschen am Kuratieren, wieso das laufende Jahr jetzt.
Genau, wir haben auch jetzt erst irgendwie unser Coworking Space mit anderen jungen Medienschaffenden bezogen. Also es ist so langsam erst so im Setteln. Aber das Coole ist, wir haben ja damals die Chefredaktion in der Pandemie gestartet. Das heißt, wir kennen diese ganzen Krise und es war nie leicht. Genau, wir kennen Krisenmodus, da fühle ich mich wohl, weil das kenne ich von diesem Job auch. Das heißt, noch hat mich nichts aus der Bahn geworfen, außer diese Kündigung, die halt irgendwie, weil es menschlich halt so arg war, dass ich wirklich einmal die Woche noch immer träume davon, wie ich da reinkomme und plötzlich heißt es, ciao.
Ja, ohne Vorwarnung ist wirklich schlimm. Ist wirklich schlimm.
Ja, und vor allem, glaube ich, man hätte es verhindern können, mit so, weil diese Solidaritätswelle, die hätte es ja auch vorher dann schon gegeben, dass es vielleicht gar nicht so weit kommen musste.
Mit in diese Angst
reingeben. Genau, das ist ja nicht, es sind ja viele Existenzen betroffen, so, ich bin eh privilegierter noch, was das angeht und hätte mir vielleicht sicher woanders einen Job gefunden, aber für manche Menschen, also so, keine Ahnung, wenn du gerade neu bist, war das deine erste Anstellung. Ja. Das ist schade, diese Erfahrung als erstes gemacht zu haben. Aber jetzt geht es weiter und jetzt schauen wir einfach, dass wir wachsen, dass wir nicht in einem Jahr wieder eben sagen, hey Leute, wir brauchen wieder Abos, dass die Leute sehen, dass es sich für sie lohnt, ein Abo zu haben. Das ist mir auch wichtig, dass die Leute nicht glauben, die haben ein Abo, weil sie uns unterstützen und wir arm sind. Das ist eh lieb, aber so, sie kriegen ja wirklich guten Content, also sie kriegen ja Qualität dafür und das da zu schauen, dass diese Qualität aufrechterhalten bleibt, dass wir immerhin weiter neue Talente haben, dass wir präsent überall sind, also die Chefredaktion einfach flutet alle Kanäle und wir sind ja wirklich Internet, also unsere Zielgruppe und das wisst ihr eh auch so gut, das ist ja nicht so, man denkt nicht mehr in Landesgrenzen auf Social Media, also uns folgen Leute aus der Schweiz, aus Deutschland, also es ist, alles ist irgendwie noch offen. Wir schauen, welche Plattformen noch aktuell sind. Wenn morgen was Neues kommt und es nicht mehr Insta ist, dann müssen wir gleich mitziehen. Ja. Also wir müssen immer am Puls der Zeit sein. Und ich glaube, das sind so die Herausforderungen. Klar, auch die Finanzierung. Also wir finanzieren uns auch durch Werbung und sind dann froh, wenn, und natürlich sind wir aber sehr picky, weil unsere FollowerInnen sind sehr picky und machen nur Sachen, die zu uns passen und sind aber auch Sachen, die wir eben auch in Zukunft weiterhin schauen müssen, dass das alles gut ausgewogen ist.
Und was sind jetzt so die Visionen für die Chefredaktion so längerfristig gesehen?
Wirklich Journalismus machen für die junge Zielgruppe, die wirklich auch ankommt. Nicht, wie sich ältere Leute vorstellen, dass das ankommt. Ja, also oft sind das so zwei unterschiedliche Dinge. Und das ist für mich wichtig, immer, weil wir werden ja auch älter mit der Zeit, ja, meine Kolleginnen auch. Und dass wir trotzdem das nicht vergessen, dass wir bei diesen jungen Menschen auch aus unterschiedlichen Schichten sind und die informieren und immer hinschauen, die gerade keine Stimme haben, hey, wie können wir sie einbauen, wie können wir ihnen Plattformen geben, Raum geben und nicht vergessen eben diese ursprüngliche Vision, ja, nur weil man größer wird oder wenn man gefallen will einer bestimmten Bubble oder so. Ja. Wir sind trotzdem journalistischer Content und manchmal müssen wir auch Dinge machen, die vielleicht Leuten nicht gefallen, aber das ist Journalismus, ja, also so, wir müssen berichten, was ist und können dann uns nicht leiten lassen von irgendwelchen Bubble-Gedanken oder so. Wir sind auch nicht aktivistisch, ja, also das ist auch ein ganz großer, schwieriger Unterschied, oft auf Social Media zu wahren und da versuchen wir auch Medienerziehung zu machen. Also das wollen wir auch verstärkt machen, jungen Menschen Medienkompetenz beibringen und ihnen erklären, was ist Journalismus, was ist der Unterschied, wieso ist es so wichtig, dass es das gibt und was könnt ihr eigentlich machen, dass es noch Journalismus gibt.
Sehr cool. Hast du einen allgemeinen Wunsch für den Journalismus und für die Medienlandschaft, generell global natürlich, aber wahrscheinlich vor allem im Fokus jetzt auf Österreich, Stichwort Medienkrise.
Also ich wünsche echt uns, dass die Presseförderungen transparenter verteilt werden. Ja. Ja, also dass das echt, also teilweise wirklich Medien wie Express, also das ist so ein ganz fragwürdiges Boulevardmedium. Das
gibt's immer noch?
Ja. Das wusste ich gar nicht. Das kriegt alle wirklich Millionen an Förderung und da bin ich so, das ist eigentlich, das sind unsere Steuergelder. Ich, jetzt klinge ich schon so, weil ich hasse dieses Steuergeldargument, das ist nämlich oft ungerecht, aber in dem Fall, so, das, da müssen wir, wenn uns das stört als Bevölkerung, auch was sagen. Ja. Also so, weil das sind, das ist so, also das fände ich schön, wenn da das neu gedacht werden würde und man vielleicht schaut, hey, Förderungen werden vielleicht eher an Medien gebunden, die dann so Diversitätsmerkmale haben oder, keine Ahnung, Frauenführung oder so, es gibt ja solche Merkmale, dass das neu gemacht wird und dass auch, glaube ich, die Leute verstehen, wofür sie zahlen auch so ein bisschen. Mhm. Also zum Beispiel, ich glaube, die New York Times und so, die haben ja wirklich Abos, die haben dieses Problem nicht und dass wir das auch so ein bisschen schaffen im deutschsprachigen Raum, dass die Leute das verstehen.
Ja, voll, auf jeden Fall. Also vor allem auch für unabhängigen Journalismus natürlich ist das halt auch total wichtig, dass das irgendwie weiterhin bestehen bleibt. Aber ja, wieder großes Privileg und soll es halt auch nicht bleiben eigentlich, gell? Wir könnten noch stundenlang mit dir weiterquatschen. Vielen Dank für den Einblick und für deine Offenheit und für deine Zeit, vor allem, dass du jetzt hier warst und uns diese Geschichte erzählt hast, deine Geschichte erzählt hast. Und kleiner Aufruf von euch, wir lassen den Link in der Folgenbeschreibung. Vielleicht habt ihr jetzt Bock auf ein Steady-Abo bekommen. Ich kann es empfehlen. Ich bin zwar auf Social Media, aber ich finde es auch schön, am Wochenende meine E-Mail zu bekommen. Ich als ein Millennial. Genau. Möchtest du noch was sagen?
Na, danke auf jeden Fall. Es war echt ein vorher schönes Gespräch. Hat sicher einige Menschen die Augen geöffnet. Und ja, danke.
Ich danke euch. Es war echt sehr, sehr nett.
Danke euch fürs Zuhören. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bussi. Baba.